Liebe Kinder, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich habe gestern eine Frage gestellt. Nein, ich habe gestern gesagt, ihr müsst euch etwas merken. Zwei Dinge müsst ihr euch merken. Was muss man tun, um gerettet zu werden? Zwei Dinge. Wer weiß die noch? Ja? Irgendwas muss man mit dem Mund und mit dem Herzen. Und was muss man mit dem Mund? Ja, was muss man mit dem Mund machen? Helft ihm? Mit dem Mund muss man den Herrn anrufen. Herr Jesus, oder? Herr Jesus. Und mit dem Herzen? Was muss man mit dem Herzen machen? Bitte? Ja, ihr wisst es schon, ich weiß. Genau. Also was? Mit dem Herzen muss man glauben. Morgen frage ich noch einmal. Wir haben gestern Kapitel 10, Römer Kapitel 10 gelesen und es war recht viel. Römer Kapitel 10 und es ging um die Ursache, warum ist Israel verworfen oder teilweise verworfen. Heute in Römer Kapitel 11 geht es um die Frage, wie ist das jetzt mit der Zukunft Israels? Überhaupt geht es in Römer 9 bis 11 um die Zukunft Israels. In Römer 9 ist das Problem der Verwerfung Israels, der teilweisen Verwerfung Israels. In Römer 10 ist die Ursache der teilweisen Verwerfung Israels. Und in Römer 11 sind die Grenzen der teilweisen Verwerfung Israels. Das heißt, Israels Verwerfung ist nicht gänzlich und ist nicht notwendigerweise endgültig. Und es geht also um die Frage, was geschieht mit denen, die zum ersten Volk Gottes, zum irdischen Volk Gottes gehören, aber nicht zum zweiten. Das heißt, mit denen, die an den Herrn Jesus Christus, die zu den Juden gehören, aber nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Der Apostel Paulus geht auf diese Frage ein, wie es also mit Israel weitergeht und wie das mit den Verheißungen zusammenhängt. Er hatte ja, und wir wollen nicht vergessen, was er schon gesagt hat in Kapitel 9. Er hatte ja bereits davon gesprochen und gesagt in Kapitel 9, Vers 6, das Wort Gottes ist nicht hinfällig geworden, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Also die Verheißungen Gottes sind nicht ungültig geworden in Bezug auf Israel, denn nicht alle aus Israel sind Israel. Das heißt, die Verheißungen werden nur für die erfüllt, die wirkliches Israel sind, und das sind die Israeliten, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Das hat er schon deutlich gesagt, aber er geht jetzt in Kapitel 11 nochmals drauf ein. Er verwendet hier dieses starke Wort Verwerfung oder Verstoßung. In Vers 2 hat Gott sein Volk verstoßen und er verwendet das Wort Verwerfung später dann. In Vers 12 beziehungsweise Vers 15 kommt dieses Wort Verwerfung vor. Also das ist ein sehr hartes Wort, aber das ist nicht das letzte Wort. Also die Verwerfung hat Grenzen. Diese Verwerfung ist nur teilweise, sagt er in den ersten 10 Versen, und diese Verwerfung Israels ist nicht notwendigerweise endgültig. Das sagt er in den Versen 11 bis Vers 32. Wir wollen jetzt zuerst die ersten Verse lesen, Verse 1 bis 10. Israels Verwerfung ist nur eine Teilweise. Vers 1 bis 10 in Römer 11. Ich sage also, hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott verstieß sein Volk nicht, das er im Voraus kannte. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sagte er, sie töteten deine Propheten, sie gruben deine Altäre ab, und ich blieb alleine übrig, und sie trachten nach meiner Seele. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann, die vor Baal das Knie nicht beugten. So ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Gnadenerwählung geworden. Wenn aber durch Gnade, ist es nicht mehr aus Werken, sonst wird die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber aus Werken, ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Vers 7. Was ist also zu sagen? Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Aber die Erwählung erreichte es. Die übrigen wurden verhärtet. So wie geschrieben ist, Gott gab ihnen einen Schlafgeist, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge immer zu. Bis hierher. In diesen Versen geht es also darum, dass Paulus jetzt zeigt, die Verwerfung des gesamten Volkes, oder dieses Volkes Israels, ist nur eine Teilweise. Er stellt hier zuerst die Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, das sei ferne. Nur ein Teil, also das Volk als Ganzes ist nicht verstoßen. Und er beweist das, und er zeigt, schaut, dass er führt zuerst sein eigenes Beispiel an. Er sagt, schaut auf mich, Vers 2. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Für einen Israeliten, wie hört das Israelitensein nicht auf, wenn er sich bekehrt? Wenn er Christ wird, ein Israelit bleibt ein Israelit. Und Paulus war ein Israelit aus dem Stamme Benjamin. Und als er sich bekehrte, blieb er weiterhin ein Israelit aus dem Stamme Benjamin. Also die Volkszugehörigkeit bleibt. Wer ein Sklave ist und zu Christus kommt, der bleibt ein Sklave. Eine Frau, die zu Christus kommt, bleibt eine Frau. Ein Mann, der zu Christus kommt, bleibt ein Mann. Ein Deutscher, der zu Christus kommt, bleibt ein Deutscher. Und ein Jude, der zu Christus kommt, bleibt ein Jude. In Galaterbrief hat der Apostel Paulus einmal gesagt, in Christus ist weder Jude noch Nicht-Jude und nicht Sklave und nicht Freier und nicht Mann und nicht Frau. Sie sind alle einer. Das heißt aber nicht, dass sie aufhören, Mann zu sein und Frau und Sklave und Jude. Sondern er betont hier nur, dass wir in Jesus Christus alle gleich sind. Das Äußere bleibt. Also man hört nicht auf, ein Jude zu sein. Und Paulus bleibt also ein Jude. Und ein Nicht-Jude, wenn der zum Glauben kommt, dann wird er kein Jude. Es ist also nicht so, wie manche lehren, ja, wenn man zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann wird man ein Israelit. Das ist nicht richtig, wenn man so spricht. Und der Apostel Paulus sagt es nicht. Wenn wir aus den Heiden zum Glauben kommen, dann bleiben wir Heiden. Dann sind wir gläubige Heiden. Und wenn Juden zum Glauben kommen, dann sind sie gläubige Juden. Sie sind aber eins in Christus. Sie haben alle Teil an demselben Heil. Also Paulus stellt sich hier auf die gleiche Ebene mit den Israeliten nach dem Fleisch, denn er ist ein Israelit. Er gehört immer noch zu diesem Israel nach dem Fleisch, obwohl er zugleich auch zu dem treuen und wahren Gottesvolk gehört, zu dem geistlichen Volk Gottes. Also, und jetzt sagt er in Vers 2, dass Gott dieses Israel nach dem Fleisch, nicht völlig verworfen hat und nicht endgültig verworfen hat, verstoßen hat. Und er nennt immer noch dieses Israel nach dem Fleisch, nennt er immer noch sein Volk, Vers 2. Gott verstieß sein Volk nicht. Und wir haben ja schon gesagt, man kann Gottes Volk sein und doch nicht Gottes Volk sein. Das hat Paulus schon mehrmals betont. Also hier sein Volk, dieser Ausdruck, sein Volk, Gottes Volk, heißt nicht, dass sie gerettet sind. Natürlich nicht. Wenn sie den Messias Jesus Christus nicht angenommen haben, sind sie nicht gerettet. Aber Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Das heißt, Gott hat sein Volk nicht preisgegeben und ihnen den Weg zum Heil versperrt. Das heißt es nicht. Es ist also nicht so, dass in Jesus Christus die Nichtjuden zu Juden werden und jetzt haben die Christen die Rolle der Juden übernommen. Das hört man manchmal. Die Christen sind die neuen Juden oder die Christen sind das neue Israel. So steht es nicht geschrieben. Paulus weigert sich und vermeidet es, die Christen Juden zu nennen. Das tut er nicht. Er nennt zwar die Gläubigen das Kinder Abrahams, er nennt sie Beschnittene mit einer geistlichen Beschneidung, er nennt sie Priester, er nennt sie verschiedene Namen, aber er nennt sie nie Israeliten. Weil wenn wir Israeliten hören, dann denken wir an eine Volkszugehörigkeit. Und die hat sich nicht geändert. Also Heiden, die Christen werden, sind deshalb nicht Israeliten. Es gibt so eine Theologie, eine Lehre, die sagen, ja, die Christen ersetzen Israel. Also wenn jemand zu Christus kommt, dann übernimmt er die Rolle von Israel und Israel ist vorbei, Israel gibt es nicht mehr und jetzt gibt es halt nur noch die Christen und die sind das neue Israel. Aber so lehrt der Apostel Paulus nicht. Also, Vers 2. Gott verstieß sein Volk nicht, das er im Voraus kannte. Kannte ist hier mehr als nur davon wissen. Das Wort kennen hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Das Wort kennen kann sehr tief gehen. Adam kannte Eva. Das heißt nicht, dass er etwas gewusst hat von der Eva, sondern das heißt, dass er eine ganz tiefe Beziehung hatte mit Eva. Und wenn hier sagt, Gott hat sein Volk im Voraus gekannt, dann betont das, dass Gott eine Beziehung hatte zu diesem Volk. Denn Gott hat dieses Volk in Jakob erwählt. Gott hat Abraham erwählt und von Abrahams Söhne den Isaak, von Isaaks Söhne den Jakob und in Jakob die 12 Stämme Israels. Und diese 12 Stämme sind also das Gottesvolk, das Gott kannte, im Voraus kannte, also dadurch, dass er sie als sein Volk erwählt hat. Und er hatte eine Beziehung zu diesem Volk Israel. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, Gott hat seine Beziehung zu diesem Volk letztlich nicht aufgegeben. Und jetzt kommt ein Argument aus der Zeit Elias. Er sagt hier, oder wisset ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie töteten deine Propheten, sie gruben deine Altäre ab und ich blieb alleine übrig. Elia dachte, er ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist von dem Volk Israel. All die anderen sind in den Götzendienst abgefallen, alle anderen haben den Baal verehrt. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. 7000 Mann waren noch da Und diese 7000 Mann waren der Überrest Israels in jener Zeit von Elia. Diese 7000 Mann waren das Kernvolk, das war das treue Israel, während das Israel nach dem Fleisch abgefallen ist. Aber das Israel nach dem Fleisch war dennoch noch Israel. Auch wenn das eigentliche Volk nur noch aus 7000 Menschen bestanden hat, gab es dennoch immer das fleischliche Israel, immer noch. Sie wären nicht errettet gewesen, natürlich nicht. Aber sie waren immer noch das Volk. Aber das wahre Volk Gottes bestand hier aus diesem Kern, diese Treuen aus Israel. Die waren gleichsam das Königreich Gottes. Dort hat Gott noch regiert. Ja. Gott war ja der König über sein Volk. Israel hatte ja eine Theokratie, das heißt, Gott ist König. Und der irdische König sollte nur ein verlängerter Arm Gottes sein, aber der eigentliche Gott, der eigentliche König im Volk Israel war immer Gott. Oder sollte jedenfalls so sein. Und so hatten also das Gottesreich, die Gottesherrschaft im Alten Testament war über diese 7000 Mann. Die anderen haben Gott nicht mehr anerkannt als ihren König. So machten also diese 7000 das Gottesreich aus, die Gottesherrschaft im Alten Testament. Und jetzt sagt Paulus, jetzt zieht Paulus die Parallele zur gegenwärtigen Situation. Er sagt in Vers 5, so ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest entstanden nach Gnadenerwählung. So wie es damals zur Zeit Elias einen Überrest gegeben hat, ein Überrest von Treuen, in denen das Königreich bewahrt wurde, so gibt es jetzt noch einen Überrest von Treuen. Das sind die Israeliten, die den Messias angenommen haben. Das waren die Apostel und die anderen, die dann zum Glauben kamen. Am Pfingsttage diese 3000 und 5000, später waren es 10.000 und mehr und Zehntausende, sagt Jakobus später. Zehntausende von Juden kamen zum Glauben und diese Gläubigen an den Herrn Jesus, gläubigen Israeliten, diese waren der Überrest Israels. Und es heißt hier, der Überrest nach Gnadenerwählung. Was heißt das? Das ist der Teil, der durch den Glauben an Jesus Christus zu den Erwählten gehörte. Durch den Glauben an Jesus Christus sind sie in Jesus Christus hineingekommen und wir haben schon gelernt, wenn man in Christus hineinkommt, dann gehört man zu den Erwählten. Wenn man nicht hineinkommen will, dann bleibt man dann gehört man nicht zu den Erwählten. Sobald ein Mensch sich bekehrt, gehört er zu den Erwählten. Weil Christus der Erwählte ist. Christus ist der, den Gott erwählt hat, und er hat erwählt, er hat bestimmt, dass alle, die in Christus hineinkommen, alle Menschen, die sich eines Tages bekehren, kommen in Christus hinein. Sie werden in Christus versetzt. Und wenn sie in Christus versetzt sind, dann sind sie in Christus Erwählte. Der Apostel Paulus, wenn ich das kurz hier ausführen darf, der Apostel Paulus hat im 1. Thessalonicher Brief gesagt zu den Christen in Thessalonik, er sagt dort, dass er Gott dankbar ist für die Gläubigen dort, Vers 4, wissen wir ja, Brüder, von Gott Geliebte, um eure Erwählung. Wissen wir doch um eure Erwählung. Wie konnte der Apostel Paulus wissen um die Erwählung der Thessalonicher? Nun, er sagt es hier. Wissen wir doch um eure Erwählung, dass unsere gute Botschaft nicht in Wort allein zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in viel Gewissheit, so wie ihr wisst. Das heißt, Ich hab's ja gesehen, wie ihr erwählt wurdet. Ich war ja dabei. Paulus hat das Evangelium verkündigt und sie haben es aufgenommen. Da war er Zeuge der Erwählung der Thessalonicher. Die Erwählung geschah in dem Moment, wo sie in Christus hineinkamen, oder in diesem Moment wurden sie Erwählte. So muss ich mich ausdrücken. Denn wenn man in Christus hineinkommt, ist man ein Erwählter. Jesus Christus ist der Erwählte. Und in ihm sind wir alle Erwählte. Viele sind gerufen. 7 Milliarden Menschen sind heute gerufen. Viele sind gerufen. Das Evangelium geht hinaus in alle Welt. Viele sind gerufen, aber wenige sind Erwählte. Wer sind die wenigen? Das sind die, die kommen. Meine Frau ist meine Erwählte. Wie ist sie das geworden? Die hat Ja gesagt. Und wenn sie Ja, hätte sie nicht Ja gesagt, dann wäre sie nicht meine Erwählte. Also an wem lag's? Meine Einladung kam. Jetzt lag es an ihr. Weil sie die Einladung angenommen hat, ist sie meine Erwählte geworden. Genauso ist es mit uns. Die Einladung Gottes ist der Ruf. Und wenn wir den Ruf annehmen, dann werden wir Erwählte. In Christus, weil Christus der Erwählte ist. Erwählt heißt übrigens auch geliebt. Meine Frau ist meine Erwählte, weil sie meine Geliebte ist. Sie ist mir sehr viel wert. Und wir sind, und der Herr Jesus Christus ist dem Vater sehr viel wert. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir in Christus dem Vater sehr viel wert. Christus ist der Erwählte für Gott. Und jetzt sind wir in Christus und wir sind in Christus jetzt kostbare Stücke für den Vater. Wir sind in Christus Erwählte für Gott. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Die Einladung ergeht an jeden Menschen. Das haben wir in Römer 9 auch gesehen. Also hier heißt es der Überrest nach Gnadenerwählung. Das sind alle die, die die Einladung angenommen hatten, alle aus den Israeliten, die den Ruf gehört haben, die sind in Christus zu Erwählten geworden. Die kamen jetzt zum besonderen Gottesvolk, zum zweiten Gottesvolk. Und für das zweite Gottesvolk wird man anders erwählt als zum ersten Gottesvolk. Zum ersten Gottesvolk wird man erwählt durch eine Auswahl Gottes. Gott hat gesagt, nicht der Ismael, sondern der Isaak. Und bei Isaaks Kinder hat er gesagt, nicht der Esau, sondern der Jakob. Unabhängig von Werken und unabhängig von Abstammung hat Gott in seiner freien Wahl entschieden, wie die Linie gehen soll, die Linie seines Volkes in der Geschichte, das Gottesvolk in der Geschichte. Das war die souveräne Erwählung Gottes im Alten Testament. So hat Gott sich sein Volk erwählt. Zum geistlichen Volk, zum neuen Gottesvolk, wird man aber auf andere Weise erwählt, nämlich da kommt die Einladung an alle und wer hereinkommt, der ist ein Erwählter. In Offenbarung 17, Vers 14 heißt es, mit ihm waren Gerufene und Erwählte und Treue. Genau das ist es, die Reihenfolge. Gerufen waren sie, haben sie Ja gesagt, dann waren sie Erwählte und dann blieben sie treu. Gerufene, Erwählte und Treue, Offenbarung 17, Vers 14. Außerhalb von Christus gibt es keine Erwählten. Also dieses Israel, das jetzt also an den Messias glaubt, das ist die Gnadenerwählung, das ist der Überrest nach Gnadenerwählung. Und dieses Israel, das an den Messias glaubt, zur Zeit des Neuen Testaments, wird auch genannt das Israel Gottes. In Galater 6, Vers 16 lesen wir das. Dort heißt es, Friede sei über alle, die nach dieser Regel sich halten, über die sei Friede und über das Israel Gottes. Über alle Gläubigen sei Friede und im speziellen Sinn, im Besonderen über das Israel Gottes. Wer sind das Israel Gottes? Das sind die Israeliten, die sich zum Herrn gewandt haben. Dieses spezielle Volk, der Überrest hier genannt, der Überrest nach Gnadenerwählung. Die Heiden werden nicht als Israel bezeichnet. Wenn ein Heide sich bekehrt, dann sagt Gott nicht zu ihm, das ist das Israel Gottes. Nein, dieser Titel Israel Gottes wird für die Judenchristen reserviert. Übrigens, vielleicht darf ich hier noch als kurze Erklärung einfügen. Vielleicht denkt sich einer von uns, ja, aber Moment mal, in Epheser Kapitel 1, Vers 4 steht doch, dass wir vor Grundlegung der Welt Erwählte sind. Ja, das stimmt. Aber in Christus. In Epheser 1, Vers 4 steht, Gott hat uns in ihm für sich erwählt. vor Grundlegung der Welt. Als Gott sich den Christus hingestellt hat, das ist mein Erwählter. Und als er gesagt hat, ich möchte, dass in diesem Christus das ganze Volk, alle, die mal an ihn gläubig werden, möchte ich als Erwählte haben. Da hat er im Voraus es so festgelegt, dass jeder, der an diesen Christus glaubt, in Christus ein Erwählter sein soll. Deshalb kann Paulus sagen, Gott hat uns in ihm schon vor Grundlegung der Welt erwählt, weil er Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Christus ist der Erwählte. Lukas 23, Vers 35, das haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer auch gewusst. Da steige er herab, der Erwählte, wenn er der Erwählte Gottes ist. Ja? Das war jetzt nur die Klammer, die ich noch hinzufügen wollte. Aber wir gehen jetzt zurück zum Text. Vers 5. So ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Gnadenerwählung entstanden. Wenn aber durch Gnade, ist es nicht mehr aus Werken, sonst wird die Gnade nicht mehr Gnade. Das ist klar. Die hätten sich denken können, früher wollten wir nach Werken gerechtfertigt werden, aber jetzt ist es nicht mehr so, sagt Paulus. Jetzt könnt ihr das nicht, früher ging das auch nicht, aber jetzt will er ihnen zeigen, nun vom Evangelium her ist es nicht mehr so, wie du gedacht hast, dass du gerettet werden kannst. Vom Evangelium her ist es nicht mehr so, dass du so denkst. Ja? Sonst wäre die Gnade nicht mehr die Gnade. Vers 6 in der Mitte. Wenn aber aus Werken, das ist es, dann ist es nicht mehr Gnade. Also wenn jemand aus Werken gerechtfertigt will und werden will, dann kann er nicht aus Gnade gerechtfertigt werden. Wenn jemand auf seine Leistung, mit seiner Leistung vor Gott irgendwie Eindruck machen möchte, dann beruft er sich nicht auf Gnade, sondern auf die Werke. Und das geht nicht. Wir dürfen uns nicht auf Werke berufen, sondern nur auf Gnade. Vers 7. Was ist also zu sagen? Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Hier wiederholt Paulus, was er in Kapitel 10 schon gesagt hat. Israel trachtete nach Gerechtigkeit, nach einer gesetzlichen Gerechtigkeit, hat sie aber nicht erlangt. Das heißt, sie hat keine Rechtfertigung bekommen, keine Gerechtigkeit. Sie waren immer Sünder. Sie trachteten nach der Gerechtigkeit Gottes, sie wollten gerecht werden vor Gott, aber sie haben das nicht geschafft, sie haben es nicht erreicht. Aber die Erwählung erreichte es, die Gnadenerwählung, das sind diese Gruppe von der Überreste, die an den Messias geglaubt hat, die haben es erreicht. Wie haben die das erreicht? Weil Christus ihre Gerechtigkeit ist. Die sind zu Christus gekommen, Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit, haben wir gelesen in Römer 10, Vers 4. Also die Erwählung, diese Gruppe, steht hier für die Gruppe derer, die in Jesus Christus Erwählte sind. Die Erwählung ist in Christus und nicht außerhalb von Christus. Die übrigen, heißt es weiter, die übrigen wurden verhärtet. Warum wurden sie verhärtet? Weil sie den Messias verworfen haben. Sie haben immer wieder, und dann haben sie das Evangelium verworfen, und dann haben sie die Apostel, die zu ihnen nochmals und nochmals gesprochen haben sie verworfen. Nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann hat Gott sie verhärtet. Die übrigen wurden verhärtet, also durch Gott. Wie geschrieben steht, und jetzt zitiert der Apostel einige Verse, Gott gab ihnen einen Schlafgeist. Wenn ihr also nicht hören wollt, dann sagt Gott, gut, dann gebe ich euch einen Schlafgeist. Dann werden eure Augen müde. Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören. Bis zum heutigen Tag. Also bis zu der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, das war im Jahr 57 nach Christus, waren immer noch die Juden hart gegenüber dem Evangelium. Jedenfalls der große Teil der Juden. Und David sagt, es werde ihr Tisch zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung, verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge immer zu. Also die Frage war, hat Gott also, indem er nur diejenigen angenommen hat, die an den Messias Jesus geglaubt haben, hat Gott also die übrigen völlig verstoßen? Es sieht so aus. Aber jetzt kommt die Antwort, nein. In dem Überrest, in den wenigen, die übrig geblieben sind, hat er das Volk nicht verstoßen. Das heißt, er sagt, schau, wenn Gott das ganze Volk verstoßen hätte, dann gäbe es gar keinen Juden, der gläubig ist. Aber ich allein bin schon ein Jude, der gläubig ist. Folgedessen hat Gott sein Volk nicht verstoßen. Gott handelt immer noch mit seinem Volk, aber nur mit diesem minimierten Rest, mit diesem kleinen Überrest. In dem Überrest geht also die Linie des Segens weiter. Und Paulus gehört dazu und die 7000 von der Zeit Elias gehören dazu und alle die, die an den Messias glaubten, gehören dazu. Die anderen wurden verhärtet. Und dann geht Paulus jetzt zu einer weiteren Frage über, aber bevor wir diese nächsten Verse lesen, wollen wir hier noch einen kurzen und kurze Unterbrechung machen und wollen noch ein Lied singen. Dann lesen wir die restlichen Verse.